Frauen drehen es gerade mit einer unglaublichen Kraft und Gisèle Pelicot ist ein Beispiel aus unserem Nachbarland, aus Frankreich.
Und das ist das für mich wirklich außergewöhnlich Kraftvolle, dass diese Frau, die 71 Jahre alt ist und ja auch noch in einer ganz anderen Generation sozialisiert wurde, wirklich hingeht und sagt, ihr müsst euch dafür schämen, was ihr da getan habt. Oder dass Frauen im Iran hingehen und einfach sagen, nein, wir lassen uns jetzt hier nicht hinter einem Schleier verstecken, wir reißen uns die Kleider vom Leib. Dieser Glaube und diese Kraft daran, im Recht zu sein, das finde ich ist eigentlich das, wovon die meiste Kraft zur Veränderung ausgeht.
Global Deep Dive. Außenpolitik anders denken. Der Podcast mit Katrin Eigendorf und Jagoda Marinic.
Wir starten heute mit einer Premiere in Global Deep Dive. Zum ersten Mal sitzen wir hier live zusammen.
Live zusammen und mit Kameras. Hier gibt es drei Stative, die auf uns schauen. Und wir werden hier aufgezeichnet, damit alle, die Lust haben, auch auf YouTube zugucken können. Was ich ganz spannend finde, Katrin, du?
Ich finde es super. Also hat jetzt die Wahl. Entweder Audio oder auch mit Bild.
Genau, alles nicht immer. Aber heute, wenn wir es mal schaffen, gleichzeitig in Berlin zu sein, dann machen wir sozusagen Ton, Bild und alles in unserem Superstudio in Top-Qualität. Also jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir ein gutes Thema finden. Das haben wir, glaube ich.
Ja, wir haben ein Thema, was uns natürlich als Frauen angeht. Wir haben uns heute überlegt, dass wir mal auf den Prozess in Avignon in Frankreich schauen und diese Geschichte der Französin Gisèle Pelicot auch ein bisschen weiten. Und wir haben uns überlegt, dass was wir da erleben, zeigt eigentlich die ganze revolutionäre Kraft, die von Frauen ausgeht. Ja, eine Frau, der Furchtbares angetan wurde und die sich nicht zum Opfer stilisieren lassen will, sondern selber die Stimme erhebt. Wir reden gleich über die Details und kriegen auch einen Inneneinblick in den Prozess in Avignon, den meine Kollegin Anne Arendt für das ZDF verfolgt. Sie wird uns berichten, was für einen Eindruck diese Geschehnisse auf sie gemacht haben, wie das auch Frankreich verändert. Aber wir wollen natürlich auch darüber reden, was bedeutet das für Frauen überhaupt? Wir leben in einer Zeit, in der Frauen ja immer mehr wieder in den Fokus geraten. Vieles, was unsagbar erschien, auf einmal wieder sagbar, machbar ist, oder?
Ja, unbedingt. Wir haben diese Woche ist ein Aktionstag, ein Gedenktag für Frauen, die Gewalterfahrungen gemacht haben. Zeigt ja letztlich, wie relevant das Thema noch ist, denn die Zahl der Gewalttaten gegen Frauen steigt. Aber was mir wichtig ist daran, am Wochenende gab es auch eine Gemeinschaftsaktion medial von der Bild am Sonntag, muss man sagen. Die haben 58 Frauen, die Gewalt erfahren haben, auf ihre Titelseite gesetzt. Auch diese Frauen gehen an die Öffentlichkeit und sagen, wir haben zwar Gewalt erfahren, aber wir wollen die Geschichte erzählen. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind Frauen, die sich ermächtigen. Und darüber wollen wir heute reden. Und ich finde das wichtig, denn bei allem, was es gerade an Bedrohungsszenarien gibt, nämlich dass Frauen erleben müssen, wie Frauenrechte rückabgewickelt werden. Wir haben auch schon darüber geredet, dass es ein Seismograph ist, zu sehen, wenn weltweit Frauenrechte gefährdet sind, sind meistens auch die Demokratien gefährdet. Das alles wissen wir, aber was machen eigentlich die Frauen gerade damit? Und da beginnt für mich das, was mir derzeit Hoffnung macht. Die Frauen drehen es gerade mit einer unglaublichen Kraft und Gisèle Pelicot ist ein Beispiel aus unserem Nachbarland, aus Frankreich, ein Land, zu dem wir starke Beziehungen haben. Eine Frau, die ich staune bis heute, dass keine Frau bisher diese Kraft gefunden hat und ausgerechnet eine Frau, die diese Brutalität in ihrem privatesten, mit ihrem Mann verbundenen, wir werden gleich darüber reden, erfahren hat, plötzlich die Kraft findet und sagen, Moment mal, hier stimmt irgendwas ganz Grundlegendes nicht und wir müssen ganz anders darüber reden, wie Frauen Gewalt erfahren und wie unsere Gesellschaft darauf blickt, auch juristisch. Das muss alles verändert werden. Die Scham muss die Seite wechseln. Das war der große Satz, der wirklich weltweit Frauen berührt hat. Und ja, Katrin, wir sind hier, um dieser Frau heute ein bisschen, glaube ich, noch mehr Licht zu schenken und uns auch gegenseitig irgendwie klarzumachen, was ist das Besondere an diesem Moment, an diesem Prozess, an dieser Frau.
Wie ist es dir gegangen? Hast du diesen Prozess von Anfang an verfolgt? Hast du da von Anfang an drauf geguckt oder?
Nein, tatsächlich kam bei mir der Prozess erst mit diesem Satz an. Also ich kam dann irgendwann in den sozialen Medien, kam die Kachel, die Scham muss die Seite wechseln. Dann sah ich diese Frau und ich konnte auch so sie überhaupt noch nicht einordnen. Ne? Diese eigentlich sehr fragile, aussehende, ältere Dame. Und ich war, wer ist sie? Ich habe echt gedacht, vielleicht ist es erst eine Autorin, die irgendein Buch geschrieben hat, in dem es um sexuelle Gewalt geht. Und dann habe ich mich reingelesen und dann kam natürlich auch diese große Begeisterung, Solidarität in den sozialen Medien, wo ich dachte, wow, hier passiert gerade etwas Grundlegendes. Und dann der Moment, in dem wir erfahren haben, dass sie diesen Gerichtssaal letztlich vor ihrem eigenen Mann, also sie musste einen Prozess führen, in dem ihr Mann derjenige ist, den sie anklagen muss, weil er sie und ihren Körper angeboten hat, den Männern in der Nachbarschaft. Also wirklich das Grauen, ich glaube seit Natascha Kampusch in Österreich, wo man so eine Frau verfolgt hat, eine ganz junge, und sich im Nachhinein dachte, wie kann sowas sein, war das der erste Fall, wo ich auch wieder dachte, wie kann so etwas passieren in einer vermeintlich ganz normalen Stadt? Wie normal ist eigentlich sexuelle Gewalt und wie gelingt es uns, das im Alltag so zu normalisieren, dass das Leben weitergeht, als wäre nichts für die anderen, für die Täter.
Das ist ganz interessant, mir ist es ähnlich gegangen. Ich bin, glaube ich, auch erst in dem Moment eingestiegen, als dieser Satz fiel. Und das Interessante, ich habe mich hinterher gefragt, wieso habe ich das vorher nicht verfolgt? Und ehrlich gestanden, ich wollte nicht noch eine Frau vor Gericht gedemütigt sehen. Also ich habe mir gedacht, das wird jetzt wieder einer von diesen Prozessen, in dem das Opfer im Prinzip zum zweiten Mal zum Opfer gemacht wird. Und als ich das dann sah, habe ich gedacht, was passiert hier? Und da bin ich dann eingestiegen und habe gedacht, da geht eine solche Kraft davon aus, das ist so ein großes Thema. Ja, und deswegen sprechen wir darüber jetzt auch mit Anne Arendt in Paris. Anne, war das für dich von Anfang an klar, dass dieser Prozess so groß werden wird?
Hallo.
Nein. Hallo Anne.
Hallo Anne.
Hallo nach Berlin. Nee, das war es nicht. Ich muss offen sagen, dass ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, über den Fall gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Und mit dem Moment, als Gisèle Pelicot darauf bestanden hat, mit vollem Namen aufzutreten und auch darauf bestanden hat, dass es ein öffentlich geführtes Verfahren gibt, das heißt, jeder, der mag, kann nach Avignon reisen, kann sich in diesen Gerichtssaal mit reinsetzen. Man muss dafür allerdings sehr früh aufstehen und lange anstehen und kann sich das anschauen und kann zuhören. Und das macht etwas mit einem. Also es macht etwas mit einem oder mit mir vor allen Dingen auch in zweierlei Hinsicht. Also es ist erst einmal diese schreckliche Tat, ja, dass diese Grausamkeit, dass die Betäubungen, die Vergewaltigung in einem familiären Umfeld, was ja eigentlich ein geschützter Raum sein sollte. Dann, ihr habt es angesprochen, die Männer, die wirklich aus allen Bereichen der Gesellschaft kommen und das macht es so allgegenwärtig und so nah.
Sie kamen ja auch aus dem direkten Umfeld, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es ist ja nicht so, dass der Mann, der seine Frau im Internet angeboten hat, in ganz Frankreich oder Europa suchen musste, sondern er hat im Prinzip in einem sehr engen Radius genug Leute gefunden, die dazu bereit waren. Das sagt ja auch sehr viel über die Frage, ja, wenn das Angebot da ist, folgt auch dann die Tat. Ist das nicht auch ein Aspekt, der einen sehr nachdenklich stimmen muss?
Ja, es macht es vor allen Dingen auch sehr nah. Also es ist zum Beispiel, ich kann da schon mal vorgreifen, ich hatte einen Tag in diesem Gerichtssaal verbracht und da sind Angeklagte, teils sind sie in Untersuchungshaft, aber andere sind auch frei. Man sieht sie im Gerichtssaal, man hört ihre schockierenden Aussagen, man sieht diese schockierenden Videos und in der Mittagspause stand ich an einer Salatbar an und vor mir steht der gleiche Mann, den ich gerade im Gerichtssaal gesehen habe. Das klingt jetzt irgendwie so schockierend und ich habe aber gleichzeitig gedacht, okay, es ist sehr, sehr nah. Jeder im Grunde kann das sein? Jeder ist zu etwas, zu so etwas fähig. Also
Das war ja, Anne, auch eine der Besonderheiten, dass sie auch alles öffentlich zeigen wollte. Also dass ihr Mann das quasi die Videos, die es gab von diesen Taten, in denen sie ja betäubt war, und dass sie im Prozess gesagt hat, ich will, dass das gezeigt wird, weil ich schäme mich nicht dafür. Ich glaube, dass man das auch nochmal sich klar machen muss, was sie meint mit die Scham, muss die Seite wechseln, dass als Frauen wir tatsächlich oft denken, wenn man misshandelt wird, wenn etwas Schlimmes passiert, trage ich die Scham, weil mir ist das passiert. Ne? Und dass sie in dem Moment da saß und nach all dem die Kraft hat zu sagen, ihr zeigt das und ich bin die Einzige in dem Saal, die sich überhaupt nicht zu schämen hat. Ne? Also das hat mich so berührt, dass sie auch diese innere Stärke gefunden hat, nach so viel Machtlosigkeit, ich meine, betäubt von deinem Mann, verraten und verkauft und zur Vergewaltigung angeboten zu werden und dann da zu sagen, nee, ich habe mich hier überhaupt für nichts zu schämen und die sollen sich schämen. Und da gab es ja auch Bilder, wie war das denn für dich? Du hast denn dann so einen Mann in der Schlange gesehen, aber ich habe dann auch Bilder gesehen, dass Männer kamen mit Corona-Masken, mit verdeckten Sachen vors Gesicht gezogen. Hattest du auch den Eindruck, diese Männer schämen sich? Also hat die Scham die Seite gewechselt?
Ja, also dieser Prozess hat ganz viel mit mir gemacht, macht ganz viel mit einem. Wir haben die schockierenden, auf der einen Seite diese schockierenden Taten und auf der anderen Seite, was ihr angesprochen habt, diesen kraftvollen Auftritt, der unglaublich berührt, der sie zum Vorbild macht für viele Frauen und dieses Kalkül oder dieses Ziel, die Scham soll die Seiten wechseln, das ist da durchaus aufgegangen. Ne? Die Männer, ja, die verdecken sich zum Teil, sie sind zum Teil auch sehr aggressiv. Und sie müssen immer, auch die Männer, die müssen durch diese Lobby gehen, wo all die Frauen stehen, die Gisèle Pelicot Tag für Tag applaudieren und Mut zusprechen.
Hm. Krass.
Wie ist es für dich in diesem Prozess, wie du beschreibst, wo ja alles auch sehr eng ist? Also vielleicht kannst du uns noch mal einen Einblick darüber geben. Dort sind ja, ich glaube, über 50 Männer auch teilweise mit ihren juristischen Vertretungen angeklagt. Es ist ja nicht nur ein einziger Angeklagter. Wie ist das für dich, da in dieser engen Atmosphäre zu sitzen? Und ja, klar, auf der einen Seite musst du natürlich als Journalistin berichten. Auf der anderen Seite bist du auch eine Frau. Du hast vorhin schon gesagt, das macht etwas mit einem. Kannst du uns da mal so mitnehmen, was da passiert, was so dann in dir vorgeht?
Also, als Gisèle Pelicot gesagt hat oder darauf bestanden hat, dieser Prozess soll öffentlich geführt werden, alles soll gezeigt werden, in dem Moment ist das Interesse sehr stark gewachsen und es reisen wirklich von weit her Journalisten an. Wir müssen uns sehr früh morgens dort anstellen, ich habe das schon erwähnt, um überhaupt einen Platz dort zu bekommen. Man kann in den Gerichtssaal selber reingehen, wenn man dort keinen Platz bekommt, dann gibt es einen Zuschauerraum. Da stehen natürlich auch ganz viele Frauen vor allen Dingen an, die das verfolgen wollen. Ich habe da eine Gruppe zum Beispiel von Frauen kennengelernt, die sich untereinander auch abwechseln, die müssen natürlich auch arbeiten, um sozusagen sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Es zieht eine unglaubliche Aufmerksamkeit, nicht nur eine mediale Aufmerksamkeit, sondern von Frauen, ja, die vor allen Dingen aus Avignon kommen, aber zum Beispiel auch, ich habe mit einer Gruppe von Schwestern gesprochen, die aus der Bretagne angereist sind. Es war dort eine Mutter mit ihren Kindern, der es ganz stark darum geht, aufzuklären, dass sexualisierte Gewalt zum Beispiel vor allen Dingen im nahen Umfeld stattfindet. Und was mich auch berührt, ist, dass ich, wenn ich dort mit Frauen gesprochen habe, ich immer wieder zu hören bekomme, ich bin auch missbraucht worden oder ich kenne jemanden, dem das auch passiert ist. Und je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto klarer wird mir, das ist nicht irgendein Einzelfall in der Grausamkeit vielleicht schon, aber dass Missbrauch, Vergewaltigung, dass das schon etwas ist, was in der Gesellschaft eigentlich überall vorkommt und auch in allen Bereichen vorkommt.
Vielleicht werfen wir mal einen Blick darauf, was eigentlich Gisèle Pelicot antreibt. Also dass sie diese Mission sich gegeben hat, alles so öffentlich zu machen, das ist ja auch mit unglaublich viel Schmerzen verbunden. Also das auszuhalten, kann ich mir vorstellen, in diesem Prozess zu sitzen, jeden Tag sich wieder damit zu konfrontieren.
Zumal ja die Täter sich so schamlos herausgeredet haben, auch wenn es juristisch ist. Also als ich dann allein die, es gab eine Auflistung der Begründungen, mit denen sie sich unschuldig sprechen lassen wollten, im Sinne von, ich habe ja gesehen, dass ihr Mann dabei ist und der Mann passt ja auf sie auf, also muss das ja irgendwie in Absprache sein. Also eine völlige Negation, dass die Frau ein eigenständiges, denkendes Wesen ist und wenn ein Mann sagt, du darfst hier meine Frau vergewaltigen, die bewusstlos ist, dann ist das für die, also unglaubliche Ansätze aus meiner Sicht für Freispruch zu plädieren, das ist ja auch, wie, das muss sie ja auch aushalten, ne? Sie, was du gerade gesagt hast, sie muss ja durchgehen, öffentlich sich diese faulen Ausreden der Männer, ich sage jetzt wirklich so faulen Ausreden, aber dieses eben sexuelle Gewalt juristisch auch wegdiskutieren zu wollen, weil man hofft, dass die juristischen Grundlagen so sind, dass man es kann, muss man ja auch dazu sagen.
Ja, ja, wir haben ja vorhin schon diesen... Also,
sie sagt es auch selber, dass, also wenn man sich diesen Gerichtssaal vorstellt, da sind die sind nicht immer alle zusammen da, aber an manchen Tagen schon. Und man hat 51 Angeklagte und die stehen alle gegenüber dieser Frau Gisèle Pelicot. Das ist schon mal an sich sehr, sehr ungewöhnlich. Und sie sagte auch, dank dieser Unterstützung, die sie eben vor diesem Gerichtssaal erfährt, kann sie es schaffen. Das gibt ihr diese Kraft. Das ist das eine. Sie sagte auch, sie wolle nicht alleine diesen Videos und diesen Männern gegenüberstehen. Und die Lobby, ich sagte es schon, die ist immer voll. Und das ist das eine. Das andere ist eben, was sie immer wieder sagt. Sie möchte, sie zeigt, sie sagt, ich zeige mein Gesicht, damit ich anderen Frauen Mut mache und damit ich die Gesellschaft verändern kann.
Also vielleicht hören wir mal kurz rein. Du hast ja vieles verfolgt von dem, was sie gesagt hat. Sie hat ja auch eine ziemlich gute Aussage dazu gemacht, warum sie diesen Kampf durchführt. Vielleicht hören wir da mal kurz rein.
Dank euch allen kann ich es schaffen. Ich widme diesen Kampf allen Menschen, Frauen und Männern, die auf der ganzen Welt Opfer sexualisierter Gewalt sind. All diesen Opfern möchte ich heute sagen, schaut euch um, ihr seid nicht allein.
Was ich daran interessant finde, ist ja, dass sie die Männer mit einschließt. Es ist ja nicht ein Kampf, den sie jetzt als Frau gegen Männer führt. Sie hat ja selber zum Beispiel auch zwei Anwälte, sondern sie schließt ja auch die Männer mit ein. Ist das ein Aspekt, der dir wichtig scheint, Anne?
Der mir wichtig scheint, ja. Und man kann jetzt nicht pauschal alle Männer sozusagen in Sippenhaft nehmen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. War jetzt am Wochenende auch auf einer Demo hier in Paris eine relativ große, größer zum Beispiel als die letzte Demo, auf der wir waren, die gegen die Regierung ging. Oh. Und da waren auch viele Männer dabei. Ja, das ist... natürlich im Verhältnis mehr Frauen, aber das ist schon auch ein Thema. Und Gisèle Pelicot ließ über ihren Anwalt auch nochmal sagen, sie hasst jetzt nicht alle Männer. Also das ist überhaupt gar nicht das Thema. Ich glaube, was ihr wirklich am Herzen liegt, ist diese Kultur des Missbrauchs, wie es auch hier immer heißt, dass man die durchbricht.
Die Kultur auch des Umgangs, also erstmal die Kultur an sich, dass das eben, wie du vorhin beschrieben hast, so nah ist und so selbstverständlich, wenn ich etwas dieser Art ins Internet setze, dass sich tatsächlich so viele Männer melden. Ne? Das ist doch auch fast unglaublich. Das sprengt wahrscheinlich in den meisten Fällen die Willigkeit der Alltagsfantasie. Ne? Dass man sich wirklich vorstellt, ich habe zig Nachbarn, die bereit sind, auf so eine Annonce zu reagieren und zu kommen und einem das anzutun. Mich hat auch berührt, sie hat auf Twitter dann ein Bild gepostet, ein Graffiti von sich an der Wand und neben ihr ein junges Mädchen. Ich weiß nicht, ob es ihre Enkelin ist, aber ich glaube, ich habe auch den Satz gelesen, da sagte sie, ich möchte, dass meine Enkelinnen stolz sind, dass sie diesen Namen tragen. Ne? Weil sie hat ja auch diesen Namen und ich möchte, dass dieser Name mit etwas besetzt wird, worauf sie stolz sind. Also da ist schon auch, habe ich den Eindruck, der Wunsch für die nächste Generation, eine Veränderung auszulösen, weil wir ja schon seit Jahrzehnten eine Frauenbewegung haben, die kämpfen und noch immer passiert es ihr in dieser Art. Erst jetzt durchbricht sie vor Gericht solche Stereotypen und Klischees. Jetzt ist die Öffentlichkeit so interessiert, weil sie die Kraft hat, die innere. Glaubst du, es ist wie so ein, auch, ja, auch als Mutter, Großmutter, dass sie will, dass Frauen in einer anderen Welt aufwachsen, dass sich die Rechtsprechung ändert, dass sich unser Blick auf Frauen so verändert? Treibt sie das an?
Absolut. Das sagt sie auch von sich selbst. Sie sagte von sich selbst, mir selber wird vielleicht nicht mehr, ich habe nicht mehr genug Lebenszeit, sie ist ja 71, um all das, was ich erlitten und erlebt habe, dieses Vertrauen, was gebrochen wurde, um mich wieder aufzurichten. Aber wenn ich eins tun kann, dann ist es dafür zu sorgen, dass sich die Gesellschaft verändert, dass etwas davon bleibt. Und man merkt es auch jetzt schon, dass dieser Fall ganz viel in Frankreich auslöst. Also diese Proteste und Demonstrationen gegen Sexismus und Gewalt mit weit mehr Teilnehmern als, ich sagte es schon, bei den letzten Demos gegen die Regierung. Dann merkt man aber, die Politik hat sich lange zurückgehalten und jetzt passiert aber schon was. In der Nationalversammlung wird zum Beispiel darüber debattiert, ob dieser Vergewaltigungsbegriff neu definiert werden muss.
Inwiefern? Wie würde man ihn umdefinieren?
Dass man ihn an dieses Thema der fehlenden Zustimmung knüpft, so wie es zum Beispiel in Spanien und Schweden der Fall ist.
Also Nein heißt Nein, ja?
Nein heißt Nein oder vor allen Dingen auch Ja heißt Ja.
Es braucht ein Ja. Ne? Mhm. Ein Nein reicht nicht. Es braucht ein Ja, eine Übereinstimmung. Ne?
Und das ist ja etwas, worauf sich dann auch ganz viele Männer, Angeklagte im Prozess berufen, also es ist sicher eine Verteidigungsstrategie, aber die sagen, wieso, das Prinzip der Einwilligung, der Zustimmung, da habe ich noch nie was von gehört oder der Mann hat doch sein Okay gegeben, wo ist eigentlich das Problem? Das ist abenteuerlich, aber genauso wird argumentiert. Und Anne, wenn man da so, jetzt nutzt es, also jetzt wird es nichts mehr ändern, aber wenn man im Nachgang sagt, okay, wir müssen da das Sexualstrafrecht anpassen, dann hat dieser Fall schon etwas bewegt.
Anne, wir wollen dich jetzt gar nicht weiter hier beanspruchen, aber eine letzte Frage brennt mir doch noch. Du sagst, diese Demonstrationen sind größer als die letzten gegen die Regierung, gegen wahrscheinlich Sparmaßnahmen. Ist es auch eine andere intellektuelle Stimmung im Land? Gibt es ein größeres Interesse an feministischen Themen? Also ist sie sozusagen wirklich so eine alleinige Heldin, eine Frau, die diese Kraft in sich findet? Heldin wirklich jetzt doch mal, auch wenn er angeblich nicht mehr zeitgemäß ist, dieser Begriff hat sie für mich schon etwas sehr Heldenhaftes aus dieser Opferrolle, in dieser Kraft herauszufinden. Trifft sie da auf ein Land, das ohnehin sehr neugierig ist auf feministische Diskurse, das mit dem Emanzipationskampf der Frauen ganz anders solidarisch ist, oder ist sie da allein?
Na, wir blicken in Frankreich ja gerade auf ein Jahr, in dem zum Beispiel auch der Prozess gegen Gérard Depardieu geführt wird. Mhm. Das ist natürlich irgendwie nochmal ein ganz anderes Thema, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Ich war dieses Jahr auch beim Festival in Cannes, wo erstmals auch über dieses Thema sehr ausführlich diskutiert wurde, sehr klar angeprangert wurde von Schauspielerinnen. Ich glaube, das Bewusstsein gerade in diesem Jahr in Frankreich ist schon sehr groß und das spielt da sicher auch mit rein. Was auch gerade sehr debattiert wird, das beobachte ich, ist nochmal dieses, was man eigentlich in der Theorie weiß, ne? Dass der Täter eben nicht in dunklen Tiefgaragen lauert, sondern im familiären Umfeld ist und auch im beruflichen Umfeld. Also da ist nochmal der Bogen gespannt zu dieser ganzen Filmszene zum Beispiel, der Film- und Kunstszene. Ich glaube, dieses Jahr, das kann man schon sagen, ist sehr außergewöhnlich in Frankreich, was diese Themen angeht, was das Anprangern von von Missbrauch, von sexueller Gewalt, von Sexismus allgemein angeht.
Also doch auch ein bisschen ein Ausläufer von MeToo. Die hatten das ja doch auch ziemlich stark. Es gab ja auch Dominik Strauss-Kahn damals, was auch im Zuge von MeToo ihnen den Job gekostet hat damals. Also da scheint sich tatsächlich in den letzten Jahren viel getan zu haben.
Auf jeden Fall. Und dass es von Frankreich ausgeht und von einer Französin, würde ich jetzt auch sagen, ist nicht ganz ein Zufall. Also ich habe Frankreich auch immer, was Frauenrechte angeht, als eine sehr fortschrittliche Gesellschaft erlebt. Aber wir erleben natürlich in vielen anderen Ländern auch auf ganz andere Art und Weise, dass Frauen ja zu Heldinnen werden, die Stimme erheben. Darauf wollen wir auch noch gucken. Erstmal an dich, liebe Anne, vielen Dank. Und ja, vielleicht reden wir in einigen Wochen nochmal über das Ende dieses Prozesses. Danke, dass du dabei warst und uns diesen Inneneinblick gegeben hast.
Dankeschön, Anne. Ja.
Danke für euer Interesse. Bis dann, ciao.
Bis dann.
Ja, ich dachte natürlich direkt, es gibt weltweit so viele Frauen, die wir im Moment sehen, die gegen Unrechtsregime aufstehen, wo es auch nicht immer nur um die Frage geht, was sind ihre Anliegen als Frauen, sondern wenn man sich anguckt im Iran, in Afghanistan, was sicherlich die extremsten Beispiele sind, ja, stehen Frauen dagegen auf, dass sie auf eine bestimmte Funktion reduziert werden sollen. Aber sie finden ja dabei auch die Solidarität teilweise der Männer. Also es geht ja darum, ein Regime, ein Unrechtsregime in Frage zu stellen, die Stimme zu erheben und sich nicht mehr zu fügen.
Aber ich hatte, Katrin, bevor wir wirklich noch weiter rausgehen, erstmal noch einen Gedanken, der auch mit uns zu tun hat, hier in Deutschland, dass dieses Thema, nämlich familiäre und berufliche Umfelder als die Orte, in denen sexuelle Gewalt nun mal am häufigsten auftritt, das ist medial bei uns eigentlich unterrepräsentiert. Wir reden über Angsträume auf den Straßen, wir reden über Bedrohung durch angeblich nur Bedrohte durch Einwanderung. Das wird dann von bestimmten politischen Kräften sehr laut thematisiert, was ja auch richtig ist. Ich finde, Gewalt, egal von wem gegen Frauen, muss thematisiert werden, ohne Stereotype. Aber gleichzeitig wird das andere nicht im gleichen Maße thematisiert. Da frage ich mich auch, ist das dann ein aufrichtiges Interesse, wenn man sagt, wir wollen nicht, dass Frauen Gewalt erfahren, wir wollen, dass Frauen geschützt sind im öffentlichen Raum. Wenn sie aber in ihren privatesten Räumen, in denen sie geschützt sein müssten, eigentlich nicht geschützt sind. Und müsste man, gerade wenn du jetzt sagst, von Männern als Partnern, wir haben im Moment leider in den Bundestagen wieder mehr Männer als Frauen. Wir werden vielleicht in der nächsten Bundestagswahl wieder noch mehr Männer haben als Frauen. Also es geht eigentlich die politische Beteiligung von Frauen in Ämtern statistisch zurück. Können wir uns auf diese Männer verlassen, dass sie eben verstehen, wie relevant dieses Thema ist in Deutschland? Oder muss, um jetzt auch nicht in die Opferrolle zu fallen, müssen wir als Frauen hier nochmal anders dieses Thema auf die Agenda bringen?
Ich glaube, dass das Thema sexualisierte Gewalt nur die Spitze des Eisberges ist. Also da kommt ja etwas zum Vorschein, das etwas sagt über Machtverhältnisse. Also jeder, der sich damit beschäftigt, und das sagen ja auch Psychologen, sagt, es hat ja im Prinzip jetzt nichts mit Sexualität an sich zu tun, sondern es hat was damit zu tun, deswegen wird ja Vergewaltigung auch als Kriegswaffe eingesetzt, den anderen zu demütigen, zu unterwerfen, sich selber zu erhöhen. Und das ist ein Phänomen, das erleben wir ja auch im Alltag. Und was mich im Zusammenhang mit dem Prozess jetzt nochmal auch wirklich entsetzt hat, war die Aussage des Bürgermeisters, der darauf reagiert hat und gesagt hat, ja, wir können ja froh sein, dass hier keine Kinder im Spiel waren. Und
ist ja nur eine Frau, ne?
Ist die ja nur eine
irgendwie
Frau.
Damit umgehen, dass sie eine Frau ist.
Und das sagt doch unglaublich viel auch über ein gewisses Rechtsbewusstsein oder Unrechtsbewusstsein, was hier herrscht. Und ich glaube, da haben wir eine ganze, ganze Menge noch nachzuholen. Also da brauchen wir jetzt gar nicht über nur den Tatbestand von Vergewaltigung zu reden, sondern über das, wie mit Frauen an sich umgegangen wird.
Das ist so spannend, dass du das sagst. Auch dieser Aspekt der Macht und dass das ja eigentlich diese sexuelle Strafhandlung missbraucht wird eigentlich als Instrument der Demütigung. Ne? Ich habe die Macht, du nicht. Und dass das etwas ist, wo ich glaube, wo wir ganz viel nachdenken müssten in allen Strukturen in diesem Land, wo Macht verteilt ist? Wie viele Machtpositionen haben Männer? Wie gehen diese Männer mit diesen Machtpositionen um? Wie viel, es gibt ja auch so blöde Klischees, freche Frau, aufmüpfige Frau. Ne? Ich wüsste nicht, wann ein Mann als frecher Mann galt, nur weil er irgendwie öffentlich seine Meinung äußerte.
Ja.
Also auch nach wie vor die Stereotype oder wenn Frauen fordernd sind, dass sie schnell als schwierig gelten, während sie oft Dinge auch fordern müssen, die ja bei Männern gar nicht gefordert werden müssen, weil unser System schon teilweise darauf ausgelegt ist, wenn Männer Macht haben, ihnen das sozusagen bereitzustellen, dass Frauen da nochmal vielleicht ganz andere Kämpfe fechten müssen, um genau diese Machtstrukturen irgendwie für sich voll, also zu leben, für sich auszufüllen. Ne? Das ist, glaube ich, wie die Vorstufe dieses, wie du sagst, im beruflichen Umfeld der sexuellen Gewalt ist tatsächlich der Respekt im Umgang mit Frauen, ihren Ambitionen, ihren Talenten, die Würdigung.
Genau, und die Gleichberechtigung. Und für mich ist das, wie mit Frauen umgegangen wird, ein Gradmesser auch für die Entwicklung einer Gesellschaft, ein Gradmesser auch für die Demokratisierung einer Gesellschaft. Und eine Gesellschaft, in der Frauen noch immer zum Beispiel nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen, in der Frauen immer noch nicht gleiche Entwicklungschancen haben, in denen Frauen aufgrund der Tatsache, dass sie weiblich sind, Wege versperrt sind. Und das können wir alle anhand unserer eigenen Biografie auch persönlich nachvollziehen. Die muss sich schon fragen, ob sich da nicht noch etwas deutlich bewegen muss. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Moment eine Rückwärtsbewegung erleben.
Ja, beides gleichzeitig. Weißt du, das Spannende finde ich eben, deswegen finde ich auch so großartig, dass wir heute über Pellicot reden, damit das wirklich auch bei uns nochmal anders Thema ist. Weil du hast einerseits USA mit Rückabwicklung von Freiheitsrechten für Frauen, einer Kamala Harris, die mit diesem Thema auch keinen Wahlkampf gewinnen konnte, muss man auch sagen. Sie hat Fehler gemacht, aber eins davon ist, dass es nun mal nicht die Mehrheit der US-Amerikaner für sie einnimmt, wenn sie sagt, ich setze mich ganz besonders stark ein dafür, dass die Frauenrechte nicht rückabgewickelt werden. Und dann gleichzeitig eben solche Momente wie in Frankreich. Ich glaube, wir dürfen gar nicht vergessen, dass es diese Gleichzeitigkeit gibt, dass im Moment der Unterdrückung der so großen auch das Aufbäumen so groß ist. Und dass Pellicot für mich eine fast eine symbolischer, wenn man es symbolisch betrachtet, weißt du, der Akt zu merken, wir in diesen westlichen freien Gesellschaften, die das alles könnten, gehen immer noch so mit Frauen um. Wir, die es festgeschrieben haben in unseren Grundgesetzen, Freiheitsrechte haben, wir gehen nach wie vor mit so einer Frau um und blicken auf die anderen Länder und erzählen davon, wie undemokratisch sie sind. Aber wir, die wir Demokratinnen sind und sein wollen, wir machen es auch nicht besser. Das macht mir bei ihr auch so viel Mut, dass sie jetzt
sie
sagt,
ist auf jeden Fall eine Hoffnungsträgerin.
Ja, ich will, dass ihr euer eigenes Gesetz ernst nehmt und ich will, dass ihr es besser macht im Sinne unserer Freiheitsrechte, weißt du? Und gleichzeitig hast du aber auch wieder im Iran eine unglaubliche Unterdrückung. Du hast es gerade gesagt, man kann an der Unterdrückung der Frauen bemessen, wie Demokratien oder eben undemokratische oder autoritäre Regime umgehen mit Frauen. Da war ja jetzt zuletzt dieses Beispiel, sehr berührendes Beispiel von Ahudari Ali. Das ist eine junge Frau, die sich mitten auf einem öffentlichen Platz die Kleider vom Leib reißt und in ihrer Unterwäsche auf diesem Platz nackt läuft, weil sie solidarisch sein möchte mit den Frauen, die dieses Regime einsperrt, die mit ihrem Leben bezahlen müssen für ihren Freiheitskampf und deren Bild, sie wurde zu Comics verarbeitet, sie wurde zu, also eine wirklich popkulturelle Kraft der Solidarität auch von ihr plötzlich ausgeht, die sie dann zuerst einsperren in ein mentales
Psychiatrie, ne?
Genau. Man muss sie mental wieder zurechtbiegen, diese Frau. Das erinnert einen wirklich ans Mittelalter.
Und ich glaube, da braucht man gar nicht so weit zurückgehen. Ich meine, dass Frauen nicht ganz psychisch gesund sind, die sich in bestimmte Situationen
das
nicht fügen, da brauchen
auch,
wir bei uns auch noch nicht so weit zurückgucken.
Stimmt,
ich meine, ich glaube, das Recht, also Vergewaltigung in der Ehe wurde erst 1997 in Deutschland unter Strafe gestellt.
Das stimmt. Da hat sogar unser jetzt bald, wie heißt der, Kanzlerkandidat ist er schon, aber wahrscheinlich sogar Kanzler in Spee, damals wirklich dagegen gestimmt. Also es erzählt ja auch ganz viel über die Stimmung in Deutschland noch vor so 20 Jahren, dass du als heutiger Kanzlerkandidat damals im öffentlich sagen konntest, nee, in der Ehe ist die bitte gefügig. Muss die bitte gefügig sein. Und wenn wir aber in den Iran sehen und solche Frauen mit so einem Mut, also ich habe, ich frage mich auch wirklich mal, was seelisch passiert in diesen Frauen, die einfach sagen, in einem Land, in dem meine anderen Frauen mit ihrem Leben bezahlen müssen für ihre Freiheit, für ihren Wunsch nach Freiheit und ich kann nicht mehr, ich ziehe mich hier aus und ich zeige, dass ich nicht eingesperrt sein möchte. Ne, das ist ja auch etwas, was wir über das wir ganz wenig reden, was das mit den Seelen dieser Frauen auch macht, weißt du, dass ich bin auf der Straße, ich höre das, ich kann es nicht verarbeiten und sage dann jetzt erst recht, ne, wenn ihr mich bedroht und wenn ich gar nichts mehr haben soll, dann riskiere ich auch wirklich alles. Und diese innere Freiheit zu finden, sich nicht unterdrücken zu lassen. Und inzwischen haben sie, glaube ich, auch wieder freigelassen aus dieser Heilanstalt, weil der öffentliche Druck so groß wurde, weil sie wirklich zu einer solchen Identifikationsfigur wurde, ähnlich zu Pellico. Und auch in diesem, ich finde, man darf da auch die popkulturelle Kraft nicht unterschätzen, was da an Graffitis, an Comics, an ist ja alles eine Art Identifikation auszulösen und Empathie mit Frauen in solchen Situationen. Und das gibt mir angesichts des allgemeinen Backlash, den Frauenrechte haben, aber gibt es mir doch immer wieder Mut, dass einzelne Frauen diese Ikonen werden können. Nur wie kriegt man das übersetzt in eine wieder größere Bewegung, die sich jetzt wie in Frankreich auch in die Gesetzgebung umschlagen könnte?
Also für mich ist die unglaubliche Kraft, die davon ausgeht, das Bewusstsein, das das Menschen vermittelt. Weil mal ehrlich, wenn wir uns jetzt unsere eigene Biografie angucken, jeder von uns ist mal mit Übergriffen konfrontiert gewesen. Und wenn ich mich heute frage, warum habe ich mir das gefallen lassen? Weil ich in dem Moment gar nicht so das Bewusstsein dafür hatte. Und das ist das für mich wirklich außergewöhnlich Kraftvolle, dass diese Frau, die 71 Jahre alt ist und ja auch noch in einer ganz anderen Generation sozialisiert wurde, wirklich hingeht und sagt, ihr müsst euch dafür schämen, was ihr da getan habt. Oder dass Frauen im Iran hingehen, und man muss sich ja vorstellen, was für eine Macht so ein Regime hat, und einfach sagen, nein, wir lassen uns jetzt hier nicht hinter einem Schleier verstecken, wir reißen uns die Kleider vom Leib. Dieser Glaube und diese Kraft daran, im Recht zu sein, das finde ich ist eigentlich das, wovon die meiste Kraft zur Veränderung ausgeht, weg aus der Hilflosigkeit.
Wobei ich immer finde, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir über diese Themen reden, auch die Frauen, die in der Hilflosigkeit sind, nicht allein lassen. Weißt du, mir machen die alle unglaublichen Mut. Ich weiß aber nicht, ob ich die Kraft hätte. Ich weiß nicht, ob ich im Iran morgen meine Kleider, auch wenn es mich hier von Weitem frustriert, wir tun es ja hier auch nicht aus Solidarität, ja. Also ich bewundere, sie sind ja auch nicht umsonst dann sofort weltweit Ikonen, dass sie diese innere Kraft finden. Und es wäre, glaube ich, wünschenswert, dass wir gesellschaftlich dieses Bewusstsein für alle finden. Und gleichzeitig, finde ich, brauchen wir auch eine Empathie für die Frauen, die diese Kraft nicht haben.
Unbedingt.
Und dass wir Strukturen schaffen, die beides. Ne? Dass jene Frauen, die sagen, mir hat das jetzt den Boden unter den Füßen weggenommen, ich kann nicht kämpfen. Ich muss erstmal mein Leid irgendwie, mein Schicksal, was auch immer mir da jetzt widerfahren ist, in Ruhe verarbeiten. Ich muss leiden und gleichzeitig Solidarität mit diesen Frauen zu empfinden, aber auch die Kraft haben, mit Solidarität zu begleiten. Das ist ja auch manchmal so ein verrücktes Phänomen, dass wir die Starken dann alleine lassen. Dass wir sagen, schau mal, die hat die ja gar nicht kaputt genug gemacht. Genau. So schlimm kann es ja gar nicht gewesen sein. Weißt du, dass es Frauen, die aus dieser Opferrolle herauskommen, dass man die dann alleine lässt im Sinne von, aber wenn du kein Opfer bist, so wie ich Opfer kenne, dann brauchst du auch nicht die Solidarität als Opfer. Ich glaube, das ist gerade so eine große Herausforderung für uns alle, dass wir, weißt du, beide Seiten verstehen, sowohl die, die auf eine klassische Art trauern, weil sie Opfer wurden, und jene, die ihr Opfer sein, umwandeln können in wieder eine Kraft, die sie zu einer Handelnden macht.
Ja, also das Interessante ist ja, wenn man das so selber mal erfahren und erlebt hat, da ganz anders drauf blickt. Also ich berichte ja viel in Afghanistan, und als die Taliban die Macht ergriffen, bin ich hingeflogen und kam mein Mitarbeiter, Producer direkt an mit neuer Kleidung und hat gesagt, also es reicht jetzt nicht mehr nur ein Kopftuch oder nur eine weite Bluse, was bisher üblich war, dass man einfach weite Sachen anhatte und ein Kopftuch. Du musst dich jetzt wirklich schon deutlich verschleiern. Und ich habe dann wirklich gemerkt, zuerst hat mich das unglaublich erbost und ich habe mich innerlich dagegen aufgelehnt und habe gedacht, jetzt muss ich damit rumlaufen und ich soll hier verschwinden. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich im Alltag immer wieder an mir rum zupfte. Oh, jetzt kommen die Haare raus und dann zupfst du auf einmal und dann, oh, die Hose, die sitzt jetzt falsch. Oh, da guckt jetzt ein Bein hinten durch. Und wie dich das im Prinzip im Alltag, und ich bin ja nicht einmal Afghanin, also sie könnten mich nicht einmal sanktionieren, wie sehr das dich prägt und wie viel Kraft von dieser Gewalt auch wiederum ausgeht. Und sich dagegen aufzulehnen, wie gesagt, das ist, erfordert ein sehr klares Bewusstsein dafür, im Recht zu sein. Mhm. Weil die Kontrolle über die Köpfe, die schleicht sich auch ein.
Ja, ja, du wirst ja sehr letztlich die Person, die dich am härtesten zensiert, ne?
Genau.
Ich habe auch, also ich mache viel mit Kulturprojekten, auch sehr interkulturelle Projekte. Und es gab natürlich auch Momente, wo ich Projekte machte, wo ich dann alleine mit Frauen im Zimmer war und dann nahmen sie sich ihr Kopftuch ab. Und ich war so plötzlich sehr überrascht, ne? Also so die, dass ich sage, ja klar, jetzt sind wir hier nur Frauen. Und umgekehrt, wenn es um die ganze Palette der internationalen Verflechtung mit Deutschland und der Welt zu zeigen, also ohne, dass ich jetzt möchte, dass das instrumentalisiert wird, aber gibt es, ich war immer der Meinung, so wie in Frankreich, dass Religionsfreiheit heißt, jede Frau soll leben, wie sie möchte, ob sie hier ein Kopftuch möchte oder nicht. Aber dass es auch hier Frauen gab, die dann manchmal sagten, ich bin geflohen aus dem Iran und ich bin jetzt hier plötzlich in Zirkeln von Menschen, die durchaus auf eine Art ihre Religion leben, dass sie von mir erwarten, ich soll in Deutschland ein Kopftuch tragen. Das möchte ich in Deutschland nicht, deswegen bin ich ja hergekommen. Das würde ich jetzt, also, weißt du, das sind ganz schwierige Debatten, aber ich möchte das auch nicht irgendwie nur ganz rechts außen überlassen. Also, dass wir auch da, was Frauenrechte angeht, reden werden müssen, wie wir mit Frauen, die aus solchen Gebieten fliehen und hierher kommen und mit Leuten zu tun haben oder mit Communities, in denen sie das Gefühl haben, jetzt können sie hier gar nicht so frei sein, wie sie wollten. Also, dass wir unsere Freiheitsdiskussionen auch in diesem Land viel komplexer führen müssen, ohne sofort in Schubladen, ohne sofort in Zuschreibungen, sondern da mit allen ins Gespräch werden gehen müssen, glaube ich, um diesen Respekt, den wir ja gerade hier zum Thema haben, von allen einzufordern in unserer Demokratie.
Ja, da müssen wir nochmal einen extra Podcast drüber machen.
Auf jeden Fall.
Das ist ein total interessantes Thema. Was ich jetzt nochmal überlege, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt gesprochen über den Aufstand gegen sexuelle Gewalt, aber auch gegen den Aufstand von Frauen, gegen Kontrolle oder dass sie verschwinden sollen aus der Öffentlichkeit. Aber es gibt doch auch einfach so viele Bewegungen, und da denke ich vor allem an Osteuropa, die jetzt Kraft dadurch bekommen haben, dass Frauen sich an die Spitze stellen. Also wenn ich zum Beispiel sehe in Belarus der Aufstand der Frauen, der brutalst unterdrückt wurde, aber dennoch ist es ein Frauenaufstand gewesen oder er ist es nach wie vor. Auch in Russland deuten sich solche Sachen an. Geht davon eine andere Kraft aus von Frauen? Ist das eine andere Art von Revolution, wenn sie die Stimme erheben, oder spielt es in diesem Fall keine Rolle?
Das finde ich auch eines der ganz schwierigen Themen, weil wie kannst du diese Kraft, also wir reden über revolutionäre Kraft, beschreiben, ohne umgekehrt wieder in Stereotype zu verfallen von Frauen? Weißt du, dass man sagt, Frauen sind dann irgendwie die, die die Weicheren sind, die, die mehr Frieden wollen, die, die vielleicht mütterlicher sind.
Also, ist das nicht so?
Ja, das ist die Frage. Ist das der Grund, warum diese Frauen so sind? Da sind bestimmt auch viele Frauen, die im Alltag auch härter sein können, die vielleicht auch keine Kinder haben, die nicht nur weich sind. Weißt du, also ich frage mich, ob es umgekehrt eher die Tatsache ist, dass Frauen mit diesen Strukturen mehr zu kämpfen haben und sie dadurch natürlich viel mehr hinterfragen und dass sie durch die eigenen Barrieren natürlich immer verhandelt haben, wo stehen wir und wo bin ich? Und aus diesem Aspekt, glaube ich, innovativer sind. Weißt du, dass der Ausschluss, den diese Gesellschaften, die Patriarchalen, länger produziert haben, dafür gesorgt haben, dass wir natürlich viel kritischer auf das blicken, was ist, und denken, so wie es ist, ist erstmal nicht gut. Und dass daraus auch so eine revolutionäre Kraft kommt, weil wir natürlich nicht zufrieden sein können mit dem Status quo.
Es gibt ja durchaus AnalystInnen, die zum Beispiel im Zusammenhang mit den Verhältnissen in Russland zum Beispiel sagen, es ist auch ein männlich dominiertes System. Die Gewalt, die von diesem System ausgeht, hat auch Geschlechtsreferenzen. Das würdest du also sagen?
Ja, aber ich würde halt eher sagen, dass natürlich ist es männlich in dem Sinne als Macht, die über die letzten Jahrhunderte männlich strukturiert war und viele Männer in diese Strukturen reingegangen sind. Nur oftmals, wenn eine Frau in die Strukturen ging, war sie ja auch nicht unbedingt anders. Ich glaube, es ist tatsächlich eher eine Deformation, wie Macht sich in unserer Welt repräsentiert hat, wie Macht sich organisiert hat, dass sie nicht so kollaborativ, sondern sehr hierarchisch, dass sie autoritär war statt kooperativ. Ja, dass diese Instrumente, und ich glaube umgekehrt gibt es ja auch Beispiele in der Geschichte, wo Männer kooperativ waren. Nehmen wir Martin Luther King. Das ist ein Beispiel der größten Menschenrechtsbewegungen, die ohne seine kollaborative Art, und zwar Schulterschlüsse mit Arbeiterbewegungen, mit weißen Bewegungen, mit Männerbewegungen, mit Frauenbewegungen, das war der Erfolg von Martin Luther King. I have a dream, und zwar für alle. Und diese Kleinteiligkeit, also ich weigere mich immer mit soziologischen Merkmalen so die Welt sehen zu wollen und auch ein bisschen mit geschlechtlichen am Ende, weil du beide Beispiele für alles hast, aber natürlich haben unser Machtsystem oft die Männer zu ihren Gunsten entschieden, aber wir hatten auch Margaret Thatcher, die eine der neoliberalsten Strukturen in Großbritannien etabliert hat, in dem vieles von dem, was heute an Armutsproblemen im Land herrscht, darauf zurückzuführen ist. Also du hast eben nicht weibliche Herrschaft als weiche, empathische, kollaborative Herrschaft.
Ja, aber auch deswegen, weil unsere Definition von Feminismus oder wenn man nicht so weit geht und sagt Feminismus von der Forderung nach Gleichberechtigung, ja dazu führt oder die Grundlage hat, ihr müsst uns mitmachen lassen in eurem System. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich will in einem Unternehmen eine Quote haben, ja, dann sage ich, ich möchte da 50% der...
Aber ich will das anders. Ich will ein eigenes Unternehmen. Ich will ein neues Unternehmen mit neuen Regeln. Ich will einfach.
Ich möchte auch neue Regeln und ich möchte gerne, dass Frauen selber mehr Einfluss darauf haben, die Regeln zu machen. Weil was ich jetzt sehe, ist, wir haben hier Unternehmen, die sagen, okay, dann führen wir jetzt eine Frauenquote ein, dann machen hier jetzt, sind eben auf Führungspositionen 50% Frauen. Aber die Unternehmenskultur hat sich nicht geändert, sondern Frauen müssen sich dann den männlich gemachten Regeln, und die sind im Moment noch männlich gemacht, anpassen. Und das funktioniert ja eben nur sehr bedingt.
Ja, und umgekehrt.
Da scheitern sie ja dann auch, ne?
Absolut. Und dann hast du umgekehrt, wir haben gerade über Frankreich geredet, warum ist es dort manchmal emanzipatorischer? Weil sie es geschafft haben, die Kinderbetreuung im ganzen Land so zu organisieren, dass eine Frau auch arbeiten kann. Kehrseite aber, die meisten im Niedriglohnsektor sind Frauen. Also weißt du, es ist alles, ich glaube, wenn wir ein bisschen utopischer sein dürften, tatsächlich bin ich gar nicht so für die Quoten, weil und viele unserer Arten, wie wir heute arbeiten, sowohl für Männer als auch für Frauen, letztlich eine Enthüllung, glaube ich, ihres humanen Kerns ist. Ne? Auch Männer arbeiten dann 70 Stunden die Woche bis zum Herzinfarkt. Auch Männer arbeiten auf eine Art selbstausbeutend. Auch Männer, ich glaube nicht, dass sie, ich meine, in der Ukraine, da ist dein Beispiel, es gibt Männer, die lassen gerade die Waffen fallen und gehen, weil sie wollen nicht kämpfen.
Ja.
Natürlich frage ich mich, was sind wir überhaupt für eine Menschheit, die sagt, wenn du einen Sohn hast, der auf die Welt kommt, der muss aber im Notfall Krieg führen können. Also das sind natürlich überhaupt Fragen, was verbinden wir mit Geschlechtern und wie
also
schreiben wir
können auch
zu?
Ich denke auch, das haben viele Männer inzwischen verstanden, dass sie davon profitieren würden und werden, wenn wir einen Kulturwandel herbeiführen. Und ich glaube, also das ist jetzt mein Blick darauf.
Ja, das würde ich mir wünschen.
Solche Frauen wie Gisèle Pelicot und auch Frauen im Iran, in Afghanistan, auch in Belarus, was ihnen gemeinsam ist, ist, wenn ihre Stimme sich Gehör verschafft, dann haben wir eine Chance, dass dieser weibliche Anteil, wir müssen ja jetzt nicht sagen unbedingt Frauen oder Männer, aber dass dieser weibliche Anteil Teil der Kultur wird.
Ja.
Und bis jetzt ist die Kultur, wenn ein Bürgermeister sagt, war ja gar nicht so schlimm, es sind ja zumindest keine Kinder vergewaltigt worden, dann ist das doch eine totale Schieflage. Und ich verbinde mit dieser revolutionären Haltung die Hoffnung, dass sich an diesem Bewusstsein etwas verändert und dass diese weibliche Perspektive, sage ich jetzt mal, Einzug hält in das öffentliche Bewusstsein. Und ich glaube, dass die Zeiten im Moment dafür gut sind, weil auch die Herausforderungen gewachsen sind.
Ich sage immer lieber humanistische Perspektive. Also ich sehe es wirklich, weil ich habe, weißt du, wir vergessen, ich meine, selbst in unseren archaischsten Geschichten wie der Bibel war Jesus eine extrem zarte männliche Figur, die das Alte Testament erneuert hat. Also auch das sich mal klar zu machen, dass wir solche Geschichten schon hatten, wo man den bösen strafenden Gott, was man ja sozusagen ein altes Stereotyp der Männlichkeit haben könnte, autoritärer Patriarch, wurde eigentlich schon erlöst auf eine Art von einem Sohn, der zart war, der lieben konnte, der bis hin in die bildliche Darstellung mit langen Haaren, mit einem zarten Gesicht. Dieses Männlichkeitsbild ist eigentlich schon in der Welt. Ich habe auch mit Senta Berger mal ein Gespräch geführt für ein Format und sie sagte, als ich jung war, waren die Männer alle so zart und sie mochten Gedichte und das war ja damals der Attraktive, der sich mit Kunst beschäftigt hat. Da frage ich mich auch so, gerade bei unseren Themen, was bieten wir gerade jungen Männern denn an zärtlicher Männlichkeit, an attraktiver zärtlicher Männlichkeit. Bob Dylan, ne? Ich meine, Bob Dylan war ein Sexsymbol, war ein Typ, der verschüchtert mit seiner Gitarre da saß und Lieder gedichtet hat. Und heute haben wir eine, ich finde, das müssen wir auch noch in dieser Folge ansprechen, wenn wir über die revolutionäre Kraft der Frauen sprechen. Die Gegenbewegung ist die Manosphere, die sogenannte. Ja? Also, dass ganz viele junge Männer sagen, nee, das ist mir zu gefährlich, die Frauen werden zu stark, das muss man zurückdrängen. Und es gibt unzählige Blogs und Männerfiguren, in denen sie von der devoten Frau träumen, von der Männlichkeit, die Frauen zeigt, wo es lang geht, von der Männlichkeit, die sich Erfolg aufbaut in Bitcoin-Fantasiewelten, in dieses Elon Musk-Männlichkeitsbild von ich gehe mit Raketen ins Weltall, dafür bin ich als Mann da.
Das wird uns als Menschheit zerstören, wenn wir diesem Ideal folgen. Und
vielleicht auch nicht. Also vielleicht kann Teile davon schon gut sein. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir diesen Planeten kaputt machen, dass wir einen Planet B haben. Also vielleicht sind ja Teile dieses durchdringenden, man sagt positive weibliche, kann ja auch, wenn man es überhaupt so Geschlechter, positive männliche Figuren, das zielstrebig etwas nach oben, wenn man überhaupt das so Geschlechter, kann ja auch interessant sein für uns als Zivilisation, denn im Moment fehlen uns ja manchmal die Innovationen. Also diese Kraft auch zu haben, aber denke ich, ja, das in eine Art Kommunikation zu bringen, in der wir nicht Männer gegen Frauen haben, sondern wenn wir es eben schaffen bei Gisèle Pelicot, dass mindestens so viele Männer im Saal wären, die zusehen und klatschen und diesen Nachbarn deutlich machen, was ihr hier macht und was ihr euch rausnehmt und dass ihr euch jetzt auch noch herausnehmt, auf unschuldig zu plädieren, das akzeptieren wir gesellschaftlich nicht. Ich glaube, das wäre jenseits der juristischen Erfolge, die Männer stärker auch in Europa, in Deutschland, nicht in diese Männosphäre zu treiben, in diesen Maskulinismus, also nicht Elon Musk, sondern mit A, Maskulinismus, dass man da so einen feministisch-revolutionären Schulterschluss zum Humanistischen schaffen könnte. Das wäre so meine Vision.
Der kann ich mich anschließen.
Kannst du dich anschließen?
Kann ich mich anschließen?
Dann können wir uns friedlich heute aus diesem schönen Studio, glaube ich, verabschieden, oder?
Ja.
Ja, dann danke, Katrin, für das Sortieren und Suchen mit dir. Es hat mir Spaß gemacht.
Ja, und das Thema müssen wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen.
Unbedingt.
Aber danke für diese inspirierende Debatte.
Ja, und wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das gerne per E-Mail. Sagt uns eure Gedanken zu Frauen, Männern, Feminismus, Ungerechtigkeiten, revolutionären Bewegungen. Katrin und ich sehen und hören diese Nachrichten. Katrin und ich lesen diese Nachrichten gerne und wir hören uns auf jeden Fall in 14 Tagen wieder hier bei Global Deep Dive.
Global Deep Dive ist eine Produktion von Bose Park Productions im Auftrag des ZDF Auslandsjournals. Lead Producerin Miki Sitsch. Redaktion Julia Ilan. Schnitt und Sound Alexander von Bargen. Executive Producerinnen Sue Holder und Chris Gose. ZDF Auslandsjournal Matthias Puppert und Natalia Bieniek. Leiterin ZDF Auslandsjournal Stefanie Schöneborn. ZDF Hauptredaktion Digitale Medien Corinna Meisenbach. ZDF Produktion Ulrike Schork.